Unser Thema ist heute die Arktis als bedrohter Lebensraum. Und da wird es unter anderem um so umfangreiche Sachen gehen wie die Meerespolitik, die Walwanderung. Wir haben die Ölbohrung von Shell, die ja jetzt im Juli ansteht, als Thema. Generell der Schutz der Meere vor industrieller Fischerei, Errichtung internationaler Schutzgebiete am Nordpol, so analog zum Weltpark in der Antarktis. Wir haben hier den Otto und die Ingrid heute zu Gast und wollen als erstes mal hören, die Arktis. Also klar, jeder kennt natürlich die Arktis, aber was kann man denn da, Otto, erzähl uns doch nochmal genauer, was wir uns unter der Arktis vorstellen sollen.
Ja, einiges werdet ihr sicher schon wissen, vielleicht wird manches auch neu und hoffentlich interessant sein. Also der Name Arktis, der leitet sich ab vom griechischen Wort Bär beziehungsweise großer Bär, und das bezieht sich auf das Nordgestirn. Es ist eine Region am Nordpol gelegen, besteht aus einem Land- und Meergebiet. Es ist nördlich des Polarkreises bei 66 Grad und 33 Minuten nördlicher Breite. Umfassend tut es eine Fläche von ca. 21 Millionen Quadratkilometer, wobei das eben auch eine Frage ist, wie genau man das definiert. Es gibt da unterschiedliche Formen, es gibt dann auch die Zahl, wenn man manche Landesgebiete mit berücksichtigt, sind 26 Millionen Quadratkilometer, wobei 8 Millionen Landgebiet sind und 18 Millionen Quadratkilometer Wasser. Das Zentrum der Arktis ist ein vereistes Nordmeer. Es wird auch das Nordpolarmeer, das dann sich auch auf die sogenannte hohe Arktis bezieht. Und da gibt es verschiedene Nebenmeere dazu. Zum Beispiel die Barentssee, es gibt die Ostsibirische See, die Beauforts-See, die nachher auch noch Thema sein wird, und zum Beispiel auch noch die Grönlandsee. Der terrestrische Teil der Arktis beinhaltet unter anderem die sogenannten Arctic Five-Länder. Das sind alphabetisch jetzt sortiert: Dänemark, Kanada, Norwegen, Russland und die USA. Also die nördlichen Teile von Skandinavien unter anderem noch, die haben einen besonderen Status, Schweden und Finnland zum Beispiel, oder Island, kommen wir auch noch kurz drauf nachher. Wobei Island eben am Rande der Arktis liegt und die sogenannte Subarktis bildet. Landschaftstypen sind Eis- und Frostschutzwüsten und Tundren. Das Klima in der Arktis ist überwiegend, sind kalte Winter, kühle Sommer und, was sie besonders auszeichnet, sind niedrige mittlere Jahrestemperaturen. Die Durchschnittstemperatur im Juli liegt bei 1 bis 8 Grad Celsius, wobei es im Februar dann auf unter minus 40 Grad Celsius geht. Das Klima ist zumeist trocken, es gibt häufigen und sehr verbreiteten Nebel. Die Tierwelt wird von manchen als artenarm bezeichnet, aber Armut sagt ja nicht unbedingt etwas über die Qualität der Tierwelt aus.
Man muss ja sogar sagen, dass der Lebensraum dort sehr extrem ist und die Tiere und Pflanzen, die dort leben, ja auch extremen Bedingungen ausgesetzt sind und eigentlich recht reich an Fähigkeiten sein müssen, nicht wahr?
Genau, eine hohe Anpassungsfähigkeit haben. Und man sieht es ja im Hinblick auf den Klimawandel, welche Schwierigkeiten das den Eisbären bereitet, jetzt langsam in ihrer angestammten Region sich am Überleben zu halten. Also die Tierwelt besteht eben aus dem bereits erwähnten Eisbär, es gibt den Polarfuchs, den Polarwolf, Rentiere, Moschusochsen, zahlreiche See- und Wasservögel findet man dort. Und in den Küstengewässern, da wird die Ingrid sicher nachher einiges dazu erzählen wissen, gibt es Fische, Robben, Seehunde, Wale. Also man sieht schon, dass es eine, vielleicht von der Anzahl her der verschiedenen Arten nicht sehr hoch ist, aber doch durchaus schützenswerte und interessante Tierarten dort ihre Verbreitung finden. Die Bevölkerung besteht überwiegend aus Polarvölkern und inzwischen Menschen aus südlicheren Kulturzonen. Ja, was ich kurz schon angedeutet hatte, wie definiert man die Arktis? Es ist unabhängig vom Breitengrad, Temperatur, Vegetation, je nachdem, was man da zugrunde legt, gibt es dann diese unterschiedlichen Grenzziehungen. Worum es uns dann jetzt zunächst mal nachher bei der Greenpeace-Kampagne geht, das bezieht sich auf die sogenannte hohe Arktis, die ich vorher auch schon mal erwähnt hatte.
Was ist denn die hohe Arktis genau?
Im Prinzip ist es eigentlich der, ja, der Nordpol. Das ist eben das, was nicht mehr in die Hoheitsgebiete der Anrainerstaaten, die ich vorher aufgezählt habe, fällt, die eigentlich praktisch auch keinen Anspruch darauf erhoben werden kann, noch nicht.
Ja, vor allen Dingen ist die hohe Arktis ja auch menschenleer. Und ich denke, das ist das auch ein großes Problem, was uns später beschäftigen wird, weil in dem Moment, wo Bohrungen stattfinden, werden ja auch da Menschen hinsiedeln und es wird eine große Siedlungsphase eintreten. Und ich denke, dass das natürlich auch den dort lebenden Völkern große Schwierigkeiten machen wird.
Ja, steht zu erwarten. Vor allem, also es wird ja jetzt auch gerne etwas, jetzt kommen wir zum letzten Punkt, den ich jetzt da gerne bei der kleinen Einführung anführen möchte. Russland hat ja sehr medienwirksam im August 2007 auf dem sogenannten Lomonossow-Becken eine Titanflagge gesetzt, um zu demonstrieren, dass es ihnen gehört. Da geistern ja dann auch schon entsprechende Szenarien durch die Welt. Man sollte das zwar nicht verharmlosen, aber auch nicht zu hoch hängen. Im Moment hat es den Anschein, dass es eben eine, ja, auch symbolischer Akt war. Die Anrainerstaaten halten sich überwiegend an verschiedene Abkommen, die es da gibt. Zum Beispiel gibt es eine sogenannte Festlandsockelkommission der UN, in der dann eben auch geregelt ist, was zu welchem Land gehört. Dann gibt es einen sogenannten Arktischen Rat, in dem die vorher erwähnten sogenannten Arctic Five beteiligt sind, zum Beispiel nochmal kurz Dänemark, Kanada, Norwegen, Russland, USA. Erweitert wird das Ganze um Finnland, Schweden und Island, die eben auch da Interesse dran haben. Außerdem sind Bevölkerungsorganisationen mit dabei, die allerdings eher nur Beobachterstatus haben, oder auch die EU. Deutschland ist beteiligt, allerdings eben nur als Beobachter. Der, ja, sagen wir mal, Nachteil dieses Arktischen Rates ist, dass es eben keine multilaterale Verbindlichkeit hat, das Ganze. Das Interesse von den Anrainerstaaten ist nicht vorhanden oder zumindest in einem geringen Umfang vorhanden, das Thema Arktik zu internationalisieren. Es gibt nämlich auch schon Signale aus China, Japan, Korea, dass die eben natürlich auch Interesse haben. Es geht da dann weniger um den Zugriff auf die Arktik als eben um diese Nordost- und Nordwestpassagen, die zunehmend eisfreier werden. Und wenn der Klimawandel so weiter fortschreitet, wie es auch abzusehen ist, werden die natürlich befahrbar und dadurch werden es interessante Handelsrouten, die eben auch für internationale oder nicht Arktik-Anrainerstaaten bedeutsam sind. Und die sogenannten Arctic Eight halten sich überwiegend an das Seerechtsübereinkommen der UN. Das scheint denen im Moment noch ein angemessenes Instrument, um Gebietsansprüche und Beschränkungen in der Arktis zu regeln. Und jetzt hätte ich noch kurz was an die Ingrid. Wir hatten ja im Mitte Juli eine Multimedia-Show zum Thema Arktik. Du hast dir das in der vollen Länge angeguckt. Ich habe nur bis zur Hälfte das geschaut. Erzähl doch mal.
Ja, also der Bernd Römmelt war letzte Woche da und das hieß Arktis, Schatzkammer des Nordens. Und also man merkte richtig, wie er da mitging. Ein total Naturbursche, der uns eben Naturaufnahmen gezeigt hat von der Arktis, von der Taiga, der Tundra, den Eisbären. Ich fand das einfach toll, wie er diese ganze Moderation auch aufgezogen hat. Also zum Beispiel wollte er eigentlich nur 3 Tage auf einen Eisbären warten, aber er konnte dann auch einfach nicht gehen, weil er nach 3 Tagen keinen gesehen hatte und ist dann 7 Tage geblieben und hat, also das muss man sich mal vorstellen, 7 Tage lang in so einem kleinen Häuschen ausgeharrt. Natürlich ist er zwischendurch auch mal rausgegangen, aber ununterbrochen 14 Stunden während der ganzen Nacht und hat auf so einen Eisbären gewartet und dann am 7. Tag ist er dann auch belohnt worden und es kam eine Eisbärmama mit ihren beiden Jungen und da hat er sich dann sehr gefreut und hat die dann auch fotografiert einige Male.
Ja, also was ich auch gesehen habe, es gab auch absolut beeindruckende Landschaftsaufnahmen, wobei man jetzt nochmal ausdrücklich sagen muss, er hat eigentlich die gesamte Arktik bereist, also nicht diese hohe Arktik, sondern er war in Kanada, Alaska unterwegs, war dann auch in Russland Und es hat wirklich faszinierende Landschaftsaufnahmen, vor allem auch diese Polarlichter, die ja sehr spektakulär sind. Mhm. Unglaubliche Farbenspiele, also es ist schon, war schon sehr beeindruckend.
Ja, ich fand es auch interessant, bei den Inuits mal vorbeizuschauen. Das hat er uns ja auch eindeutig gezeigt. Dann ist er mit denen auf Robbenjagd gegangen. Zum Glück, muss ich jetzt sagen, haben die keine Robbe gefangen, weil es eben nicht
hätte man dann doch nicht sehen wollen, nicht wahr?
Genau. Deswegen ja, das ist ja die Idylle gestört.
Ja. Ja, aber also es war einfach toll, mit diesem Hundeschlitten da über das Eis zu preschen. Und ich denke, das hat ihm auch sehr viel Spaß gemacht. Und er ist auch anstatt einer Woche, ist er einen Monat geblieben.
Wow.
Ja, so viel Urlaub müssen wir mal haben.
Gut, ist ja wahrscheinlich sein Job. Ja. Okay, also Otto, vielen Dank für die tolle Beschreibung der Arktis. Jetzt können wir uns doch diesen Lebensraum, der ja leider bedroht ist, etwas genauer vorstellen. Und jetzt Ingrid, was ist denn dein Lieblingstier in der Arktis?
Ja, also mein absolutes Lieblingstier sind die Wale und den Wal gibt es natürlich auch und zwar speziell den Grauwal. Die Grauwale sind überwiegend im kalifornischen Golf. Das liegt an der Westküste Amerikas und da halten sie sich von Dezember bis Februar mit ihren Jungen auf. Und zwischen März und Mai schwimmen sie dann hoch bis zum Beringsee. Und fressen sie sich dann voll bis zum Oktober und ungefähr um die Hälfte ihres Körpergewichts nehmen sie in der Zeit zu und dann schwimmen sie wieder zurück zum kalifornischen Golf und im November bringen sie da nach 13 Monaten Tragezeit, bringen die da ein Junges zur Welt. Also diese Wanderung insgesamt hin und zurück sind ungefähr 10.000 Kilometer. Und sie nehmen immer die gleiche Route, bis auf kleine Abweichungen. Und dafür ist es natürlich sehr wichtig, sie orientieren sich mit ihrem Echolot und ihrem Sonar. Und wenn aufgrund von irgendwelchen Störungen, also sei es Temperaturabfälle oder plötzliche extreme Verschmutzung, dann kann es passieren, dass sie die Orientierung verlieren und dass sie sich dann verirren und irgendwo stranden. Und das ist ja das, wo wir immer sagen, wieso passiert jetzt wieder sowas? Also in diesem Zusammenhang ist es ganz wichtig, dass man eben darauf achtet, dass die Meere sauber bleiben. Und die Beringsee ist eins der größten Meere der Welt. Und wenn man sich überlegt, dass diese Beringsee sehr flach ist und durch den Wellengang eben auch die Erdrotation beeinflussen kann, sehen wir schon, dass es eben dadurch, dass Veränderungen am Nordpolarkreis stattfinden sollen, wir darauf achten sollen, dass sowas eben nicht passiert. Ja, wir kommen jetzt vielleicht nochmal dazu, überhaupt über die Schutzgebiete zu sprechen. Also Schutzgebiete sind Zonen, in denen weder gefischt werden darf, noch irgendwelche anderen Aktivitäten stattfinden dürfen. Und Greenpeace fordert diese Schutzgebiete auch für die hohe Arktis. Im Moment, wie gesagt, ist sie ja noch menschenleer, aber in dem Moment, wo sich eben da auch Shell ansiedelt mit den Ölplattformen, kommen natürlich auch Arbeiter, die mit ihren Familien dorthin ziehen und der gesamte Lebensraum würde sich dann verändern. Und in Bezug auf die Fischerei, in dem Moment, wo da eben diese Beringsee auch frei von Eis ist, eben über mehrere Monate, wird natürlich die Fischerei dann auch zunehmen und durch die Riesentroller werden dann Fischschwärme eingefangen mit Grundschleppnetzen, die eigentlich, was eigentlich auch sehr gefährlich ist. Vor allen Dingen weiß man noch gar nicht, was für Ressourcen es überhaupt in den Meeren gibt. Und es ist eigentlich absurd zu sagen, wir schicken jetzt mal die Trawler in den hohen Norden, um da die Fische zu fangen, wenn man noch gar nicht weiß, wie überhaupt die Ressourcen da sind. Denn ich denke nur an die westafrikanische Küste, wo im Moment die letzten Fische, die es noch gibt, von diesen riesen Trawlern den Einheimischen vor der westafrikanischen Küste weggefischt werden. Das heißt also, Europa raubt diesen Bewohnern die letzten Fische und ich habe oder befürchte, dass sowas dann auch an der Arktis passieren könnte.
Wie ist denn das die, also es ist natürlich ein dramatischer Eingriff für die, ja, für die Fische selbst und wie du gerade eben schon gesagt hast, auch für die indigene Bevölkerung. Wie wären die denn durch die Schutzmaßnahmen, also wenn es halt ein Schutzgebiet ist, was würde sich für die denn ändern?
Ja, also wenn es ein Schutzgebiet geben würde, wie gesagt, dürften überhaupt keine Fischtrawler da oben hinfahren. Und man würde eben das weiter so belassen, dass diese indigenen Völker ihre eigenen, also nachhaltige Fischerei betreiben würden. Denn diese leben in diesen Zonen und die kennen sich da aus und würden also niemals das Land überfischen. Die achten natürlicherweise schon auf nachhaltige Fischerei.
Ja, durch diese Fischfangflotten droht denen ja dasselbe Schicksal wie den afrikanischen Fischern, wenn da jetzt plötzlich diese Riesenflotten auftauchen, kann man das so sehen?
Ja, genau, das sagte ich ja gerade. Ja. Also das Problem ist eben, dass die Europäer dann einfach da in diesen 200 Seemeilenzonen außerhalb der Gebiete dann da mit den Fischtrawlern, den Einheimischen, den Fisch dann auch wegfischen.
Wie würde denn ein Moratorium aussehen für zum Beispiel, dass eben, ja, wie soll das vor sich gehen, dass es da zu einem Moratorium kommt, damit die industriellen Fischer wegbleiben und eben nur eine nachhaltige Fischerei möglich ist? Welchen Bereich der Arktis sollte denn das umfassen?
Ja, also auf alle Fälle die hohe Arktis natürlich und eben die Gebiete, in denen im Moment nur die indigenen Völker auch Anrecht haben, da ihre Fischerei zu betreiben.
Und jetzt droht eine neue Veränderung, beziehungsweise hat diesen Sommer ja auch sogar schon begonnen. Der internationale Ölkonzern Shell hat begonnen, Öl zu fördern in der Arktis, also Ölbohrungen in der See natürlich. Und klar, natürlich, Öl und Gas sind endliche Ressourcen. Da werden immer wieder neue Gebiete erschlossen. Nur ist es jetzt natürlich eine besonders schlechte Idee, ausgerechnet in der Arktis danach zu forschen oder das zu fördern. Und deswegen hat Greenpeace eine Kampagne dagegen gestartet. Otto, worum geht es denn in dieser Kampagne?
Ja, also Ziel der Kampagne ist es das, was vorher schon bei den Meeren angedeutet wurde, dass eben die Arktis geschützt werden soll. Und das Problem ist, also zunächst mal bei Shell, die haben im Moment nur sogenannte Probebohrungen. Also da wird gesucht nach dem Öl. Das Ganze war schon mal auf der Tagesordnung oder beantragt in 2005, glaube ich. Und zwar kam da dann dieses Unglück mit der Deepwater Horizon im Golf von Mexiko dazwischen, dass eben die US-Regierung dann eben und die kanadische Regierung sehr, sehr skeptisch und zurückhaltend waren. Jetzt aber, nachdem ein bisschen Zeit ins Land gegangen ist, das Thema jetzt vielleicht nicht mehr ganz so hoch und brisant ist, wobei die Fragwürdigkeit von Tiefseebohrungen nach Öl immer gegeben ist, wurde das neu beantragt, aber die Zurückhaltung der USA sind immer noch gegeben. Sie haben im Shell-Konzern das Programm nach Probebohrungen um 38 Tage gekürzt. Die dürfen also insgesamt 10 Probebohrungen durchführen, wobei ein Teil eben dieses Jahr stattfindet. Nachdem ja aber die Winter oder sagen wir mal die Sommer in Anführungszeichen in der Arktis relativ kurz sind, schaffen die das nicht während der Zeit, wo das Eis frei ist, mehr oder weniger leichter zugänglich, in einem Jahr. Das heißt, es gibt im nächsten Sommer dann, die ziehen also ihre Schiffe dann wieder zurück und die ganzen Leute, Mannschaften, die Gerätschaften und tauchen dann im nächsten Jahr wieder auf, um das fortzuführen.
Was wird denn geschätzt? Wie viel Öl liegt denn überhaupt unter der Arktis? Lohnt sich das?
Also es gibt da natürlich, wie das eben so bei diesen Sachen der Fall ist, unterschiedlichen Angaben. Also Shell spricht von wesentlich mehr. Jetzt muss ich gerade mal kurz nachgucken, die Zahl. Also insgesamt werden wohl 20 Milliarden Barrel, also ein Barrel sind 159 Liter Öl vermutet. Und zwar in der Beaufort-See und in der Chukchi-See, die auch da oben ist. Es gibt Zahlen von der US Geological Society, die ein bisschen in eine andere Richtung gehen, die eben wesentlich niedriger sind. Und was eben ganz markant ist bei diesen Zahlenspielen, ist, das, was da vermutet wird, wird den derzeitigen weltweiten Bedarf an Öl für 3 Jahre decken.
Und 3 Jahre, habe ich das richtig
genau,
verstanden?
Genau, für 3 Jahre. Und wenn man die sonstigen Prognosen zum Energie, sprich Ölverbrauch, sich anguckt, steht zu erwarten, dass es bis dann tatsächlich mal zu Bohrungen kommt, zu Ölentnahmen kommt, ist schon nicht mehr für 3 Jahre reicht, sondern wahrscheinlich wesentlich kürzer. Weil es wird ja allgemein prognostiziert, dass der Ölbedarf, Energiebedarf weiterhin steigen wird.
Das kommt mir jetzt schon recht absurd vor. Ich meine, so ein großer Aufwand, das kostet den Konzern ja auch natürlich viel Geld, aber es scheint sich ja zu lohnen, die Ölpreise sind gestiegen. Aber wie ist denn das, es ist ja auch die Unfallgefahr sehr hoch, wenn da in der Arktis was passiert. Was hat das für Auswirkungen?
Also man kann sich ziemlich sicher sein, dass es viel problematischer wird, da irgendwelche Schäden zu beseitigen, als es zum Beispiel bei der Deepwater Horizon war im Golf von Mexiko. Und da hat es ja schon lange genug gedauert. Shell spielt das natürlich runter. Die sind der Meinung, sie hätten das locker im Griff. Man muss sich das mal klar machen, dass eben diese Bohrstellen zwischen 25 und 90 Kilometer von der Küste entfernt liegen, in Wassertiefen von rund 50 Metern. Die Zeit, das hatten wir ja gerade schon angedeutet, das Zeitfenster, wo das eisfrei ist oder besser begehbar ist, die Region, ist relativ kurz im Jahr. Wenn es da jetzt also zu einem Unfall kommt, dann kann man sich ausrechnen, dass man da nicht so einfach Tausende von Leuten hinkarren kann, die das beseitigen und natürlich auch nicht die Gerätschaften. Also sprich, das ist wesentlich problematischer, wenn es da zu diesem sogenannten Blowout kommen sollte, wie das jetzt im Golf von Mexiko der Fall war. Es hängt auch damit zusammen, dass natürlich auch die Sonnen oder die Temperaturen wesentlich niedriger sind. Das heißt, das Öl dauert viel länger, bis das abgebaut ist. Das sammelt sich, staut sich unterm Eis, wird dann natürlich wesentlich länger verweilen oder bleiben. Das kann man also nicht so einfach absaugen oder wie man es nennen mag. Abfackeln wird wahrscheinlich auch sehr problematisch sein. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem Unfall kommt, wird geschätzt, dass es, jetzt, wenn ich die Zahl parat hätte, würde ich sie sagen, das sind glaube 30%. Ich hoffe, ich kann die nachher nachreichen. Ich habe das jetzt im Moment gerade nicht im Kopf.
Ja, also es steht Wahrscheinlichkeit 1 zu 5, das heißt rund 20%, dass es überhaupt zu einem größeren Unfall kommt. Von kleineren mal ganz abgesehen, die ja schon alltäglich sind, das haben wir ja auch von dem Bernd Römmel, der in der Arktis ja schon Fotoaufnahmen gemacht hat, haben wir ja schon gehört, dass diese Pipelines natürlich nie richtig dicht sind und dass es scheinbar also da dann immer irgendwo Öllecks gibt. Aber was ich auch ganz schlimm finde, also sollte es in diesem Zeitfenster, Otto, von dem du gesprochen hast, nicht möglich sein, so ein Blowout, also so ein Loch zu stopfen, kann es bis zu 2 Jahren dauern, bis man endlich wieder da rankommt und das dann endgültig stopfen kann. Das heißt also, Jahre lang fließt das Öl ungehindert weiter da aus diesem Bohrloch. Und also ich mag mir gar nicht vorstellen, was das für die Umwelt bedeutet.
Ja, Shell behauptet ja, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, dass sie in der Lage sind, 90% des austretenden Öls bei einem Unfall beseitigen zu können. Wenn man jetzt aber nochmal zurückdenkt an den verunglückten Tanker von Exxon, kann man ja sehen, die haben auch gedacht, sie könnten viel zurückhalten und bergen, aber es waren gerade mal 9% des ausgelaufenen Öls, was entfernt werden konnte.
Ja. Und das auch nur aufgrund dieser Barrieren, die da aufgebaut werden konnten, die kann man ja an der Eisschicht überhaupt nicht aufbauen. Also da muss man ja wirklich genau so einen Stutzen ansetzen, um das Öl direkt abzusaugen.
Ja, nochmal kurz zu dieser Menge, die Shell angibt, beseitigen zu können. Die US Geological Society gibt eben an, dass es um ca. 20% des Öls, des austretenden Öls zu beseitigen wären. Und wie gesagt, Shell gibt an 90%. Also das ist schon ein erheblicher Unterschied.
Was fordert denn jetzt Greenpeace?
Ja, die Forderungen sind eigentlich relativ eindeutig. Shell raus aus der Arktis. Das Ganze hat eben auch den Punkt oder den Aspekt, dass natürlich, wenn einer den Vorreiter macht, ziehen andere nach. Also Norwegen hat schon signalisiert, dass sie Interesse haben, da nach Öl zu bohren. Schon länger ist die Gazprom in Russland unterwegs, um Gas zu fördern. Und es steht zu erwarten, dass eben dann andere Konzerne, also Exxon hat mit der russischen Ölförderungsgesellschaft ein Abkommen abgeschlossen. Also da laufen schon viele Dinge, die verstärkt werden. Zum einen, wenn einer dabei ist, es zu machen, und zum anderen natürlich auch, je teurer das Öl wird, umso interessanter wird es eben auch, in solchen Regionen zu forschen. Eben daraus resultierte eben keine neuen Ölforderungen in der Arktis nördlich des 66. Breitengrades, das ist also der Polarkreis oben. Dann das, was wir vorher kurz hatten, eine Einrichtung vom internationalen Schutzgebiet in der hohen Arktis rund um den Nordpol und keine industrielle Fischerei in
und
der Arktis.
Und in grüne Technologien investieren und das Geld, was eben dadurch durch das Nichtbohren in der Arktis eingespart wird, um neue erneuerbare Energien zu fördern und dadurch eben kurzfristig auch sehr viel weniger Öl zu verbrauchen.
Also ich meine, es ist ja auch ein Thema, das über die Ölförderung hinausgeht. Zum einen, wir verbrauchen viel Öl für unsere Mobilität in Form von Autofahren, also diesen sogenannten MIV, mobilisierter Individualverkehr. Zum einen ist es notwendig, dass die Autokonzerne endlich mal wirklich diese sparsamen Autos bauen und anbieten, was durchaus technisch möglich ist, das ist schon lange kein Thema mehr. Und eben auch entsprechender öffentlicher Nahverkehr genutzt wird und so weiter, um den Bedarf an Öl oder den Anspruch, Zuspruch aufs Öl zu reduzieren. Shell ist ja ein gebranntes Kind, was Greenpeace anbelangt. Da gab es ja schon mal eine Aktion mit der Brandspar, Ingrid. Da weißt du ein bisschen noch was dazu?
Ja, also die Brandspar, das war ein Kapitel für sich. Und zwar gab es ja da diese Auseinandersetzung über die Entsorgung der Brandspar. Shell wollte sie ja unbedingt im Meer versenken. Und Greenpeace hat zum Glück geschafft, dass eben 1995 diese, aufgrund einer Riesenkampagne, die eben weltweit dann auch Greenpeace dazu bewogen hat, eben andere Großkonzerne anzustoßen, dass eben bei Shell gewisse Restriktionen dann auch diesbezüglich eingetreten sind und Shell sich doch eben genötigt sah, dann eben das ganze Konzept zu verändern und uns dann auch versprochen hat, dass sie ihr gesamtes Konzept, was die Ölförderung betrifft, ändern wollen. Und jetzt da bedauerlicherweise sehen wir, dass das scheinbar Schall und Rauch war und sie jetzt doch wieder in der Arktis erneut anfangen mit dem Bohren der Ölfelder.
Ja, wir sollten sich vielleicht doch noch an diesen Slogan erinnern. Wie war der nochmal? Wir werden uns ändern.
Wir werden uns ändern, ja.
Wir werden uns ändern. Davon sehen wir momentan nicht viel. Vielen Dank soweit erstmal Otto und Ingrid. Und jetzt fragt man sich natürlich, ja, das ist eine gute Sache, aber was kann ich denn dafür tun, um diese Kampagne zu unterstützen? Ingrid, vielleicht kannst du da gerade nochmal was dazu sagen, was diese Kampagne was macht und also was wir dafür tun können eben.
Ja, gerne. Also wir haben die sogenannte Tickets, also gemeinsam für die Arktis. Und da kann dann jeder seinen Namen auf dieses Ticket schreiben. Und diese Tickets, die werden dann, wir sammeln jetzt erstmal 1 Million, und die werden dann gemeinsam in eine Kapsel gelegt und sollen dann am Nordpol versenkt werden. Und die Stelle soll natürlich auch markiert werden, und zwar mit einer wunderschönen Flagge. Und diese Flagge soll von Kindern und Jugendlichen gestaltet werden, und zwar von Kindern und Jugendlichen der ganzen Welt. Denn wir wollen eben eine Kampagne machen, die weltweit die mächtigen Regierungen und Konzerne anspricht. Und es wird nicht leicht sein, dieses Ziel zu verfolgen, aber mit vereinten Kräften und wenn alle mitmachen, dann bin ich sicher, dass wir dieses Ziel auch erreichen können.
Ja, wobei im Moment noch nicht ganz geklärt ist, wie wir diese Kapsel nach unten bringen werden. Da laufen noch die Diskussionen, die Kampagne zum Schutz der Arktis ist insgesamt auf 3 Jahre angelegt, also wir haben noch etwas Zeit, es zu diskutieren und zu besprechen und eine Lösung zu finden, aber es wird eine geben und die Unterschriften werden über die UN zunächst mal gegeben und dann kommt's wieder wird Greenpeace eine Arktis-Expedition starten und dann soll es vollzogen werden.
Das klingt ja jetzt alles, also es klingt nach einer sehr schönen Idee, die Unterschriften sammeln und versenken mit einer von Kindern bemalten oder designten Flagge. Das klingt aber auch sehr verträumt. Das ist ja irgendwie auch nur eine symbolische Geste. Hat es denn so viel Auswirkungskraft?
Ja, also natürlich ist es eine Symbolik, aber wenn man mal überlegt, im Jahre 2007, da stellten russische Forscher eine russische Flagge auf den Meeresboden des Nordpols. Und das war auch eine symbolische Tat, aber damit zeigen die Russen auch, dass sie den Nordpol für sich und für die eigene Ölindustrie beanspruchen. Und wir wollen in unserem Namen eine antikolonialistische Tat vollbringen, indem wir eben diese Flagge von Greenpeace und allen Kindern und Menschen dieser Welt designed da unten anbringen.
Mir ist mir gerade noch eingefallen zu der Shell-Sache von vorher, zu den Gefahren. Nur als kleines Beispiel, es war vor einem guten Monat, ist eins der beiden Ölbohrschiffe von Shell, die Noble Discovery, ja, auf Grund gelaufen, abgetrieben, wie auch immer. Also das war nicht ganz klar, was da passiert ist. Nur noch mal so kurz als Hinweis, was da alles passieren kann. Vielen Dank, das war's für heute.